Vielleicht kennt ihr diese Situation, ihr seid irgendwie an einem Kurs und dann müsst ihr euch vorstellen. Je nachdem, was für ein Kurs ist und ob man die Leute schon ein bisschen kennt oder nicht, je nachdem wird vielleicht die Vorstellung dann auch ein bisschen anders rauskommen. Vielleicht würde ich ja beeindrucken und erzähle dann vielleicht bloß etwas von meiner Glanzseite. Oder ich habe so ein gutes Selbstvertrauen wie der Franz, dass ich auch erzählen kann, dass bei mir nicht alles Gold ist, was glänzt. Und das, was nicht glänzt, dass das auch seine berechtigte Seite hat. Wenn wir uns jemandem vorstellen, dann wäre es auch interessant, so eine Fremdbeurteilung nachher gerade zu haben. Wäre es schön gewesen, Marlene führen zu bitten, ob sie das so ähnlich sieht, wie der Franz sich sieht. Und dem Franz, sein Chef, der will vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Und dann kommt mir so ein umfassendes Bild über. Ich habe heute Morgen auch etwas mit euch vor. Ihr müsst euch nicht selber vorstellen. Aber ich möchte euch einen Mann aus der Bibel vorstellen. Und wir schauen ein bisschen genauer an. Und ihr werdet dann schon merken, was das mit euch zu tun hat. Und vielleicht könnt ihr euch bei der nächsten Vorstellungsrunde auch noch ein bisschen anders vorstellen. Bei mir ist der Brief vom Judas gerade vor der Offenbarung. Einer der letzten Bücher oder eben der letzte Brief im Neuen Testament. Und da steht bei mir Folgendes. Judas, und da kommt noch etwas, auf das kommen wir noch zurück, Bruder aber des Jakobus. Wenn man ja ein bisschen versucht herauszufinden, was hat jemand geschrieben und wer hat etwas geschrieben, dann weiss ich auch viel mehr vom Hintergrund. Es gibt bloß einen Jakobus in der Bibel, der einen Bruder hatte, der Judas geheissen hat. Und das ist einer der Brüder, der Halbbrüder von Jesus. Das war der berühmte Jakobus. Der berühmte Jakobus, der Judas sagt, hey, ihr kennt ihn, das ist mein Bruder. Er war auch eine Säule der ersten Christen in Jerusalem. Also wenn jemand gesagt hat, ich bin der Bruder vom Jakobus, ah ja, alles klar, der mit der grossen Gemeinde, der mit der grossen Verantwortung, okay, das ist jetzt der Bruder. Der Judas war der kleinere Bruder vom Jakobus, ziemlich sicher. Aber etwas unterschlägt er uns da. Er hätte auch können sagen, hey Leute, ich bin der Halbbruder von Jesus. Oder er hätte können aufschneiden mit, meine Mutter im Fall ist Maria. Mein Vater, der Josef, der, der die tollen Sachen macht in Nazareth aus Holz. Und der Judas hat gesagt, ich habe auch noch andere Brüder, nämlich den Joses und den Simon. Das sind auch meine richtigen Geschwister. Und Schwestern habe ich auch. Es ist schade, dass die Schwestern vom Judas nicht in der Bibel mit Namen erwähnt werden. Das wären nämlich auch Halbschwestern von Jesus, mit der gleichen Mutter, aber mit einem anderen Vater. Und mich hat es Wunder genommen, wie die geheissen hätten. Spannend ist für mich, dass der Judas da schon etwas sagt. Er sagt, ich bin der Bruder vom Jakobus. Er war mit der zweiten Position zufrieden gewesen. Und eben, er schneidet überhaupt nicht mit seiner natürlichen Ursprungsfamilie auf. Also wenn Jesus mein Halbbruder gewesen wäre, wenn wir die gleiche Mutter gehabt hätten, hey, das hätte ich euch allen von Anfang an klar gemacht. Gut, was finden wir noch raus über den Judas? Er war verheiratet. Woher weiss man das? Im 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 5 steht, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Also er war verheiratet und die Kirchengeschichte erzählt uns später, dass zwei von seinen Enkeln unter dem Domitian, das ist ganz ein böse Kaiser gsi, dass sie auch verhaftet worden sind, dass sie eigentlich damit müssen rechnen, dass sie ihr Leben verlieren. Und eine Sache hat sie gerettet. Dass sie nämlich vor dem Domitian sehr demütig gsi sind und gesagt haben, wir sind nur Knecht. Schau unsere Hände an. Wir arbeiten in der Landwirtschaft. Wir sind nur Knecht. und der Domitian hat sie freigelassen. Also, und für Enkelkind braucht sie auch irgendwie eine Frau und dann Kind und so geht das wunderbar auf. Aber eben, das, was da so ganz spannend ist, das habe ich da wunderschön für euch schwarz hinterlegt. Und haben wir dann überlegt, wie würde sich vielleicht der Judas heute vorstellen? Es gibt ja da so modernere Ideen. Zum Beispiel würde er sagen, ich bin der Judas, einer der Generäle Gottes. Vielleicht kennt ihr die Bücher auch, vielleicht habt ihr die ganze Serie daheim. Leute, die etwas Besonderes bewegen in der Kirchengeschichte. Und übrigens, der Judasbrief, der ist immer in Erweckungszeiten, hat ein ganz besonderes Gewicht bekommen. Also vom Judas könnte man wirklich sagen, hey, ein General Gottes. Das war er wirklich gewesen, mit seiner kleinen Schrift und den Auswirkungen davon. Er hätte auch können sagen, hey, ich bin ein Held Gottes. Ist zwar ein bisschen widersprüchlich, es gibt Bücher über die Helden Gottes, da eins über verborgene Helden Gottes. Und irgendeiner hat dann ein Buch geschrieben, Gott braucht keine Helden. Also, gut, vielleicht hätte er sich nicht Held genannt. Aber wie wäre es mit Gottes Königskind? Ich bin Gottes Königskind. Ist nichts daran falsch und er könnte so gerne sagen. Und der Paulus, der ein Apostel ist, übrigens, er ist sehr bescheiden, er zählt sich nicht zu den Aposteln. Das sieht man dann im Rest vom Brief. Aber er könnte sagen, hey, King's Kids, Königskind, das bin ich. Oder er hätte können sagen, in Gottes Augen bin ich sein Schatz. Sein Schnuckiputzi, Darling Gottes oder irgendetwas in diese Richtung. Oder vielleicht ein bisschen rustikaler, vielleicht hätte er auch gesagt, nein, nein, ich bin nicht so modern. Ich bin ein Urchrist. Einer, wie man das am Anfang war, ist ein richtiger. Übrigens, es hat einmal Konfession gegeben, Denomination, die haben sich Urchristen genannt. Die heissen heute nicht mehr so, weil das klingt ja wahnsinnig alt. Heute heissen es Bewegung Plus. Also die sind in Bewegung gekommen, die Urchristen. Aber eigentlich mit einer guten Absicht. Ich habe mir dann überlegt, soll ich so gemein sein und sagen, vielleicht hätte Judas auch gesagt, ich bin ein richtiger Pfingstler. Dann hätten wir da uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Sympathie geholt. Oder wie würde sich der Judas heute echt vorstellen? Spannend ist, all diese Sachen höre ich auch ab und zu. Und wenn ich mich vorstellen würde, weiss ich nicht, ob ich mich mit einem von denen vorstellen würde oder wie du das machst. Gut, jetzt schauen wir in die Bibel rein. Der Judas, er sagt, ich bin ein Doulos von Jesus Christus. Das Neue Testament, das haben wir ja auf Griechisch. Und da steht es genau so, wie ihr es auf dem Arm gesehen von dem jungen Mann. Der hat sich das sogar so eintätowieren lassen. Als Selbstvorstellung, aber als Identifikation. Doulos Christu Jesu. Doulos von Jesus Christus. Und jetzt ist die grosse, geheimnisvolle Geschichte. Was ist denn ein Doulos? Gell, wenn man nicht Griechisch kann, dann würde ich euch immer das so vorschlagen, dann schaut eure Bibelübersetzungen an. Vielleicht sagst du, ich habe bloß eine, dann lese mal, was dort steht. Und auf dem Internet gibt es ja bibleserver.com und dort hast du x Bibelübersetzungen. Ganzen Haufen auf Deutsch und wenn du noch Französisch kannst, steht auch Englisch sowieso. Ich staune, was es alles gibt. Und dann ist vielleicht einmal gut, miteinander zu vergleichen. Und ich möchte mit euch den Vergleich heute Morgen machen, weil mir ist nämlich etwas dabei aufgefallen. Es gibt Übersetzungen, zum Beispiel die Luther-Übersetzung, Schlachter 2000, Zürcher Bibel, Einheitsübersetzung, die Menge-Bibel und die Elberfelder, die übersetzen mit Judas, Knecht Jesu Christi. Vielleicht habt ihr über die Weihnachten Fernsehen geschaut, du in den Knecht, das kennen vielleicht ein paar. Was ein Knecht ist, wissen wir, das ist jemand, der auf einem Hof, meistens in der Landwirtschaft, mitschafft. Ihm gehört der Bauernhof nicht. Er ist aber eigentlich auch nicht ein Liebeigener, aber er ist ein Knecht. Wer wäre gern so einen Knecht? Und der Uli, der Knecht, das lohnt sich auch, um den Streifen mal anzuschauen, auch bloß weil er schwarz-weiß ist. Da sieht man nämlich auch, dass es ganz verschiedene Knechte gibt. Und wie sich so ein Knecht dann auch weiterentwickelt, sieht man auch. Und den Uli, der Pächter, den ist er ja dann schon in einer anderen Position. Also, Knecht von Jesus Christus. Dann haben wir die neue Genfer Übersetzung, die neue Leben-Übersetzung und die Hoffnung für alle und die gute Nachricht-Bibel. Sie übersetzen ein bisschen anders. Sie übersetzen Judas, Diener von Jesus Christus. Auch da ist mir die Weihnachtszeit entgegengekommen. Wer kennt das nicht? Diener von wann? Wie da der Butler sein Bestes gibt, obwohl alle anderen Gäste schon längstens gestorben sind. Aber er schaut seiner Frau wunderbar. Ihre Herrin, genau. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ich denke, sie ist auch die Herrin. Und jetzt kommt der Hammer an dieser ganzen Sache. Und ich habe gefunden, wie kann man nur? Es gibt eine Bibelübersetzung, eine deutsche, die heisst Neue Evangelistische Übersetzung. Ich habe immer gemeint, ein Evangelist, der hat vor allem das Herzensanliegen, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit Jesus bekannt zu machen. Und Evangelisten, die sollten doch darum auch ein bisschen sorgfältig sein mit ihrer Wortwahl. Nicht gerade jemanden abschrecken, oder? Ob das richtig ist? Aber schaut mal, was die evangelistische Übersetzung übersetzt. Die schreibt, Judas, ein Sklave von Jesus Christus. Und hier geben wir sicher recht, es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Knecht, einem Diener und einem Sklave. Das ist nicht das Gleiche. Man könnte sagen, Knecht und Diener, die gehören noch in eine Kategorie zusammen miteinander. Die dienen zwar jemandem, die gehören jemandem, aber ein Sklave, das ist eine andere Geschichte. Das ist nicht einfach einer, der ein Diener ist. Ein Sklave kann auch nicht einfach davonlaufen, wenn es ihm nicht mehr passt. So. Früher hat es die Kindersendung gegeben. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Tönt mal für euch, ohne dass ihr es jemandem sagt, euch entscheiden, wie muss man jetzt das Wort Doulos wirklich übersetzen. Jetzt sollten wir noch Musik haben, oder? Dann geht der Countdown ab. Dum, 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 dum. Was ist der Judas? Und jetzt, hebt euch fest, das ist die schockierende Resultat. Es steht da wirklich Sklave, Doulos. Der Paulus, der Jakobus, der Petrus, der Timotheus, sie haben sich alle als Sklaven Jesu Christi bezeichnet. Also es ist nicht bloß der Judas. Und wenn ihr jetzt überlegt, wie soll das aufgehen? Und vom Epaphras, ihr wisst, das ist mein Lieblingsmann im Neuen Testament, der Epaphras ist bezeichnet worden als Mitsklave. Also irgendetwas ist komisch, oder? Ich habe auch gefunden, bei mir gehen da alle roten Lampen los. Aber das Problem ist, kann das wirklich sein? Im Altgriechischen kennt man den Unterschied zwischen Knecht, Diener und Sklave 100%. Also es ist nicht so, dass jetzt da irgendwo so die Bedeutung vom Wort Doulos ungewiss wäre. Man kennt andere Worte für Diener oder für Knecht. Da gibt es andere Geschichten. Und es gibt über ein Dutzend Worte, die auf eine Art und Weise dienen meinen, aber keins von denen wird da gebraucht. Also wie kann das sein? Sklave Jesu Christi. Ich habe dann gemerkt, eines meiner Probleme ist das, bei einem Sklave denke ich an das ungerechte Unterdrückungssystem. An das, was man dann in England mit einem Parlamentsbeschluss und später in den Vereinigten Staaten sogar durch einen Bürgerkrieg beendet hat. Ich denke automatisch an das. Ich denke nicht daran, was es bedeutet hat, ein Sklave zu sein zu der Zeit von Jesus. Und das war dort eine andere Geschichte. Es hat Sachen gegeben, die anders waren, aber etwas, das genau gleich war, ein Sklave hat seinem Herr gehört. Er war der Besitz von seinem Herr. Das ist genau das Gleiche. Aber niemals, vor allem nicht im Volk von Israel, niemals auf diese Art und Weise. Die Frage ist also, was hatte Judas vor Augen gehabt, wenn er davon redet, dass er ein Sklave von Jesus Christus ist? Das ist das eine. Und die andere Frage ist dann, geht uns das auch etwas an? Oder nur die Leute, die Gottes Wort geschrieben haben oder es weitergegeben haben, wie der Paulus? Oder die ein besonderes Amt bekommen haben? Vielleicht werden bloß die als Sklaven bezeichnet. Und das hat mich dazu gebracht, einen tieferen Blick in die Bibel zu werfen. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Es gibt ganz bekannte Geschichten, sogar aus der Sonntagsschule, die du und ich kennen. Und wir haben die Geschichten immer auf uns bezogen. Wir haben gewusst, da ist von uns die Rede. Zum Beispiel das bekannte Gleichnis von Jesus, wo er erzählt, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Da wissen wir doch, dass Jesus, wo weggegangen ist, so predigen wir einmal drüber, der seine eigenen Sklaven rief. Denkt, hey, das kann nicht sein. Das sind doch die Diener gewesen, die dort in dem Gleichnis geholfen haben. Stimmt nicht, ich habe nachgeschaut. Du los, es sind Sklaven gewesen. Eben, es hat Gründe gegeben, warum dass man eben nicht Diener oder Knecht übersetzt hat. Eben ziemlich sicher auch wegen dem, dass wir ein anderes Sklavenbild vor Augen haben. Aber es ist nicht richtig. Er ruft da seine eigenen Sklaven und übergibt ihnen seine Hab. Das, was ihm gehört hat, vertraut er den Leuten an. Und jetzt ist es schon ein Unterschied, ob das Angestellte gewesen sind, freiwillige Mitarbeiter oder irgendwelche Leute, die da eine Saison mitgearbeitet haben und wieder gegangen sind, oder ob das Sklaven gewesen sind von dem Herrn. Leute, die ihm gehört haben. Eben bis jetzt haben wir die Geschichte immer auf uns bezogen. Gott hat an mir Gaben und Talent gegeben. Jesus kommt wieder. Und dann werden wir Rechenschaft abgeben über unser Tun und Lohn. Aber hallo, als Sklave, als Sinnsklave, als jemand, der mich besitzt. Eben das Besondere ist Beziehung, Eigentümer und Sklave. Aber das Gute ist, wir werden es noch merken, Sklave von Jesus. Und dann geht die Geschichte weiter. Ihr wisst, die haben da, die ersten zwei, die haben einen guten Job gemacht. Und dann heisst es, sein Herr sprach zu ihm. Aha, gell, Herr und Sklave sind zwei andere Sachen wie der Herr Höhner oder der Herr Drachsler. Wenn Herr ist, dann heisst es Besitzer. Also die Leute kommen jetzt zu ihrem Eigentümer. Der Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Sklave. Auch da, ich habe nachgeschaut, es zieht sich durch. Und merkt ihr, das ist etwas anderes. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Spannend ist nicht freilassen, sondern größere Verantwortung übertragen. Aber nochmal etwas, geh hinein in die Freude deines Herrn. Also auch die Freude vom Besitzer, die Freude vom Herrn zu teilen, ist etwas Riesiges. Und ihr merkt, da geht es eigentlich nicht um Unterdrückung und durch den Dreck und Erniedrigen und das Allerletzte. Die haben da ganz wichtige, verantwortungsvolle Aufgaben. Und dann kommt ja noch da der Letzte. Und etwas, was mich immer gestört hat an dieser Geschichte, ist die Konsequenz gewesen am Schluss, bis ich verstanden habe, es geht da um Sklaven. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Gell, ein Talent, das ist nicht bloß eine Begabung, das heisst, es war gar keine Begabung, sondern ein grosser Geldbetrag. Man hat in Talent gerechnet. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Aha, spannend. Wenn Jesus der Herr ist, Jesus ist hart. Aha. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Jesus ist so. Merkt ihr, der hat eine ganz komische Vorstellung. Deshalb hatte ich Angst. Verständlich. Und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Gell? Wenn das ein freiwilliger Mitarbeiter ist, einer, wo Jesus gesagt hat, hat jemand Lust, ein bisschen mitzuhelfen, dann könnte man sagen, selber die Schuld, einen unfähigen Mitarbeiter ausgewählt, Pech gehabt. Aber wenn es der Sklave war, der war verpflichtet, mit diesen Sachen zu arbeiten. Ist das eine andere Geschichte? Und dann merkt er, da kommt er nicht durch mit, hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort. Eben nicht sein Chef, sein Vorgesetzter, sein Vorarbeiter, sondern sein Herr. Du böser und fauler Sklave. Eben, es geht um Sklaven. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Merkt ihr, der Kerl war zu faul gewesen, sogar um das Zeug auf die Bank zu bringen. Und das lässt der Herr nicht durchgehen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und wer wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, und er ist ja da selber die Schuld, dem wird auch das genommen, was er hat. Und jetzt kommt immer der Schluss, wo ich gedacht habe, den finde ich so brutal, wie da einer mit seinen Angestellten umgeht. Aber es ist eben nicht ein Angestellter. Es ist ein Herr, der Sklaven hat, wo sein Eigentum sind. Doch diesen unnützen Sklaven werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und das ist das, was passiert. Du wirst rausgeworfen. Bis jetzt bist du ein Teil vom Haushalt. Du bist ein Teil sogar von der Familie. Du hast einen Herrn gehabt, der für dich geschaut hat und für dich gesorgt hat. Und jetzt wird er rausgeschmissen, weil er nicht gelebt hat als Sklave. Eben, ein Angestellter kannst du fristlos entlassen, ein Sklave, der schmeißt sich raus. So behandelt man Sklaven und der Herr hat das Recht dazu. Ob ich das fair finde oder nicht, der Herr hat das Recht dazu. Und ihr merkt, jetzt ecken wir überall vielleicht ein bisschen an. Ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht so eine Wohlfühlpredigt, wie man sie vielleicht auch könnte machen. So nach dem Motto, heute Morgen gehen wir geistlich Schaumbad einlaufen lassen und dann ist uns allen noch am Schluss wohl in dem Herrn und wir gehen wieder heim, ein bisschen schrumpelig, weil die Predigt ein bisschen länger gegangen ist, aber man duftet wieder schön. Aber die Frage ist, sind wir da nicht etwas auf der Spur, wo eben ganz tief mit unserer Identität etwas zu tun hat? Wichtig ist, dass man es richtig versteht. Aber vielleicht geht es dir so, wie mir es gegangen ist bei der Vorbereitung. In meinem Herz war es wie so ein Kampf gewesen. Auf der einen Seite, ich lasse mir das an, ich lese mir das. Auf der anderen Seite, das ist doch genau das, was ich nicht will. Sklav sein, ein Herr haben, machen müssen, was der andere sagt. Und dann hat es auch noch Konsequenzen. Also wenn es dir ungemütlich ist jetzt, ich verstehe dich voll. Zu der Zeit von Jesus war Sklavsein etwas Normales. Man rechnet damit, dass Millionen von Leuten im Römischen Reich Sklaven gewesen sind. Eben nicht die in der Kette, sondern eben mitarbeitende Leute. Eben, aber sie haben am Herrn gehört. Sie haben ganz unterschiedliche Aufgaben gehabt, zum Teil auch hochqualifizierte. Und spannend ist, dass wenn man eben die Bibel mit dem Blick lesen und überall dort, wo Sklave steht, eben auch wieder Sklave anschreiben, merken wir, das war auch in der Sprache von Jesus etwas Normales gewesen. Er hat von den Sklaven geredet. Die Leute haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Sie haben zum Beispiel ganz einfache Aufgaben gehabt. Jesus erzählt auch in einem Gleichnis, wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Sklaven die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wacht nun. Also Türhüter war zum Beispiel auch ein Sklavenjob gewesen. Gut schauen, wer gehört rein, wer gehört raus, wen schließt man ab. Das war auch ein Job gewesen. Eher etwas Einfaches. Andere waren Köche, hatten Aufgaben, andere waren sogar Ärzte, gewesen. Es hat Philosophen gegeben. Alles Leute, die im Sklavenstand waren. Also, du hast wirklich auch eine qualifizierte Ausbildung haben und qualifiziert deinem Herr in dem ihnen auch dienen. Oder Jesus erzählt auch von Verwaltern von riesigen Besitztümern. Und die haben einen riesigen Verwaltungsjob gemacht. Aber eben nicht als Angestellte, sondern als Sklaven. Auch in den gehobenen Positionen sind sie aber der absoluten Verfügungsmacht von ihren Besitzern unterworfen gewesen. Das bleibt. Sie haben den Herr gehabt und sie haben ihrem Herr gehört und sie sind sein Besitz gewesen. Also auch wenn du der Arzt gewesen bist von jemandem, gell? Ärzte sind für mich gleich immer etwas noch ein bisschen höher, nicht gerade Götterin weiss, aber irgendwo in derselben Richtung. Aber wenn ein Sklave ein Arzt war, dann war er Eigentum von jemandem. Entscheidend war für einen Sklave, was für einen Herr er hat. Und je nachdem, hat er es gut gehabt oder er hat es mies gehabt. Also das, dort hat sich das Schicksal ein bisschen entschieden. Was ein Sklave auch nicht konnte machen, ist sein eigenes Geld verdienen. Das war auch nicht möglich gewesen. Das ist der Grund, warum im einen Gleichnis, wo der Herr seinen Sklave entlässt, der ein ungerechter Verwalter war von den Besitztümern, warum das er herangeht und dann den Leuten sagt, hey, wie viel schuldest du meinem Herr? Kann man schreiben, ein bisschen weniger. Und wie viel schuldest du? Da machen wir auch einen Rabatt. Weil er gewusst hat, wenn der Herr ihn rausschmeißt, dann braucht er Freunde. Er konnte nicht selber Geld machen, aber er konnte sich so mit dem Geld von seinem Meister Freunde machen, damit sie ihm nachher helfen, wenn der Meister ihn rausgeschmissen hat. Weil dann musst du wirklich für dich selber schauen. An dem Punkt habe ich mich gefragt, ist das ein neuer Gedanke, den Jesus irgendwie mit hineingebracht hat? Ich meine nicht den von der Sklaverei, weil das wisst ihr sicher auch im Alten Testament hat es Sklaverei gegeben. Aber ist es in Bezug auf Gottes Sklavsein, ist das jetzt etwas Neues? Sind das neue Töne, die der Judas anklingen lässt? Und da habe ich etwas gefunden, auch so einen Jokervers. 3. Mose 25, Vers 55. Der zweite Teil ist die Erklärung. Weil ich sie rausgeführt habe, sagt Gott, aus dem Land Ägypten. Ich habe sie rausgeführt, ich bin der Herr, euer Gott. Und ich hätte mit euch jede Wette verloren, wenn ihr mich gefragt hättet, aus was hat der Mose das Volk Israel rausgeführt? Ich hätte gesagt, aus der Sklaverei in die Freiheit. Und das stimmt und stimmt eben nicht. Der Vers ist total spannend. Denn mir gehören die Israeliten als Sklaven. Darum hast du nicht einen anderen Israelit zum Sklaven können machen für ewige Zeit. Mir gehören die Israeliten als Sklaven. Meine Sklaven sind sie, die ich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten. Also nicht in eine Freiheit, in eine Unabhängigkeit, aber auch nicht vom Regen in die Traufe, sondern ich habe euch gesagt, entscheidend ist, welchem Herr, das ich gehöre, wem sein Besitz, das ich bin. Und Gott sagt, das ist mein Volk, mein auserwählte Volk, sie gehören mir. Und die Sachen kennt ihr schon, oder? Aber die Konsequenz ist eigentlich davon, dass ich Besitz bin von Gott. Auf die Art und Weise Gottes Sklave. Also ist eigentlich das Volk Gottes ein Volk gewesen, wo Gott gehört, seine Sklaven ist. Und darum macht Gott, und ihr könnt das dort weiterlesen beim 3. Mose 25, darum macht Gott jetzt auch seine Ansprüche geltend. Er sagt, Leute, und jetzt geht es darum, dass ihr mir gehorcht. Eben, das ist nicht eine freiwillige Geschichte, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch noch, ich bin dann noch euer Gott und eigentlich würde ich mir wünschen, sondern zu Israel sagt er, und die Sachen gelten und ich erwarte Gehorsam. Wenn ihr mir nicht gehorcht, dann hat es Konsequenzen. Wie bei einem Sklavenhalter und seinem Sklaven, dann hat es Konsequenzen. Und ihr wisst, es hat Konsequenzen gehabt. Das Volk hat immer wieder Schwierigkeiten bekommen, sie sind sogar ins Exil verbannt worden, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Eben, ein Sklave kann nicht einfach wählen. Also mal, er kann schon wählen, gehorsam oder ungehorsam, aber eigentlich muss ein Sklave das tun, was sein Herr ihm sagt. Und das ganze alte testamentliche Gottesvolk, die in einem Bund gestanden sind mit Gott, die sind davon betroffen gewesen. Ich habe mich dann gefragt, und uns im neutestamentlichen Zeit in der Gemeinde, ist das von Jesus zu uns auch so? Ihr ahnt wahrscheinlich schon Schreckliches, oder? Jakobus 1,1, auch der Jakobus, Brüder vom Judas, stellt sich vor mit Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und dann schreibt er, an wer er da seinen Brief schreibt. Und ein Stückchen weiter hinten sagt er, nun zu euch, also zu seinen Lesern, das sind Leute gewesen, wahrscheinlich, die Christen gewesen sind, mit ziemlicher Sicherheit. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Das tönt so wie heute Christ sein, oder? Ich habe meine Pläne, ich mache dieses und jenes, das habe ich vor. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Das ist ein bisschen ein Trugschluss, oder? Keiner von uns weiß, hat er ein Morgen noch oder hat er keins? Was mache ich in 5 Jahren? Keine Ahnung, in 10 Jahren? Was wird einmal aus der Leonie? Wissen wir nicht. Auch wenn die Eltern vielleicht schon ganz bestimmte Vorstellungen haben, was die junge Dame einmal werden soll. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen, seid ihr, das für eine kleine Zeit zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Eben, manchmal wird wirklich aus den grossen Plänen nichts. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will. Das ist das Anliegen von einem Sklaven, wenn es der Herr will. Und ihr merkt, so Sachen über Jesus ist der Herr, Gott ist der Herr, wir beten den König an, das ist viel enger. Eben, ich finde Königin von England auch eine tolle Frau. Wenn ich in England wäre, müsste ich dem englischen Gesetz auch folgen. Aber ich wäre nicht ihre Sklavin. Aber wenn Gott unser Herr ist, wenn Jesus unser König ist, dann sind wir seine Sklaven, sein Eigentum. Und er hat das Verfügungsrecht, er hat das Sagen. Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses und jenes tun. Also der Jakobus hat gewusst, das ist ganz wichtig, auch in einem Bewusstsein zu leben, ich habe einen Herr. Mir hat die Zusammenfassung gefallen, die ich gelesen habe, aus der Sicht der Kultur des ersten Jahrhunderts, eben, wie es war in der Zeit von Jesus, war die Sklaverei ein passendes Bild für die Beziehung des Gläubigen zu Christus. Und vielleicht muss jetzt das auch innerlich das erste Mal schlucken. Dass das eine passende Beziehung ist, nicht General Gottes, Held und so weiter, sondern das ist eine passende Bezeichnung. Gekennzeichnet durch völlige Unterwerfung unter den Herrn. Und jetzt sind wir doch alle ein bisschen emanzipierter, oder? Unterwerfen wir uns Jesus als dem Herrn? Oder machen wir doch, was eigentlich uns in Kram passt? Eben, ich finde, es lohnt sich, über diese Sachen nachzudenken. In beiden Fällen stand der Sklave unter der vollständigen Autorität eines anderen. Sklaverei bedeutete, auf persönliche Unabhängigkeit zu verzichten und sich den Willen eines anderen zu eigen machen. kann mir vorstellen, dass es jemanden einen Sklave gegeben hat, auch in der Zeit von Jesus, dem hat es vielleicht auch gestunken, jetzt das zu machen, was sein Herr will. Genauso, wie es vielleicht dir manchmal stinkt, das zu machen, was Jesus gesagt hat, so zu handeln. Vielleicht geht es dir auch gegen den Strich, am anderen zu vergeben. Du wirst jetzt lieber am anderen das nachtragen. Oder es geht dir gegen den Strich, dass du dir keine Sorgen machen sollst, sondern in allem sollst Gott vertrauen. Hey, wenn ich mir keine Sorgen mache, wer macht sich denn noch Sorgen? Aber merkt ihr, wenn ihr weiter nachdenkt, der Sklave hat es im Herr gehört. Und wenn Jesus sagt, der himmlische Vater, der kennt dich und er weiß, was du brauchst, mach dir keine Sorgen über Essen und Trinken und all das Zeug. Such das Reich Gottes an erster Stelle und alles wird dir geschenkt werden. Ich habe nämlich irgendwann gemerkt, eigentlich kann mir nichts Besseres passieren, wie dass ich der Besitz bin von Gott. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dann sollen mal andere probieren, mich rauszurupfen aus der Beziehung von Jesus. Die kommen jetzt mit meinem Herz tun über. Aus der einfachen Überlegung, weil ich ihm ganz gehöre. Ich bin sein Besitz. Ich bin sein grosser Wert, sein Schatz. Und da schaut Jesus schon drauf. Und ich habe gemerkt, eigentlich könnten wir, wenn uns das bewusst ist, wem das mir gehört, hey, wir könnten jedes Risiko eingehen für Jesus, wenn er sagt, gang und mach. Weil er wird schauen. Er bringt das Ziel, er gibt mir Sorge, er passt auf mich auf. Kein Problem. Sklave von Gott sein bringt eine extreme Freiheit. Ich habe mich dann gefragt, gut, verstanden. Hört das Sklave von Gott sein irgendwann auf? So kommt der grosse Moment, wo Gott mich frei lässt. Und dann habe ich weiterblättert in die Offenbarung. Und jetzt weiss ich nicht, ob ihr wisst, was da auf euch zukommt. Und auf mich auch. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Jetzt sind wir am Ziel. Das ist für uns noch Zukunftsmusik, aber dort kommen wir ran. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Merkt ihr, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt leben wir wirklich in der neuen Welt von Gott. Und keinerlei Fluch wird mir sein. Nichts Schlimmes mehr, nichts Ungutes. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Das wird ein Worship sein. Ich habe das cool gefunden, Annelies. Du hast das ganz zögerlich gemacht. Heute wird Gott gelobt. Ich habe gedacht, hey, ja genau. Und eigentlich hätte die ganze Gemeinde müssen ausbrechen in, jawohl, genau, Halleluja. Eben, ich bin nicht so extrovertiert, ich mache das nicht so sofort. Und mache das mehr innerlich. Aber wir müssen sagen, hey Annelies, genau, das war der Punkt. Und was heisst es jetzt, ganz am Schluss? Und da werden die Gläubigen beschrieben, die bei Jesus sind. Und seine Sklaven werden ihm dienen. Merkt ihr? Die Identität, die werden wir nicht los. Gell? In der Antike war es so, wenn du der Sklave warst, zum Beispiel vom Kaiser, dann haben die Leute gesagt, auch wenn sie frei waren, wow, die Position, die Beziehung, der Stand, Sklave sein vom Kaiser, sein Besitz, wow. Und vielleicht stehen wir dann da und sagen, hey, Sklave von Jesus Christus, am König von allen Königen, am Herr von allen Herren, dem gehöre ich. Wow. Und seine Sklaven werden ihm dienen. Da heisst es wirklich dienen. Da heisst es nicht Sklave sein. Und seine Sklaven werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Schön. Also ich will dort hin und ich hoffe, ihr kommt alle mit. Und ich hoffe, wir nehmen noch einen Haufen Leute mit. Und da habe ich plötzlich auch verstanden, was da steht. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Wir werden den Judasbrief noch etwas genauer anschauen und ich habe gemerkt, im zweiten Teil vom ersten Vers geht es genau darum, welches Etikett ist auf der Konservendose. Wem gehören die Leute? Hey, Jesus Christus, ich gehöre ihm. Und er sagt, hey, und du gehörst 100% zu mir. Aber nicht als freier Mitarbeiter, nicht als Gelegenheitsarbeiter, nicht als Saisonier, sondern für immer. Also bitte stellen Sie sich vor, ich bin das noch ein bisschen am Buchstabieren, aber ich habe gemerkt, eigentlich steckt dahinter etwas Geniales. Vielleicht sage ich es nächstes Mal, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Er ist mein Herr, ich bin sein Eigentum. Und ich habe gemerkt, wenn ich länger darüber nachdenke, merke ich, das ist für mich nicht mehr so eine Herausforderung oder so etwas Unangenehmes. Hey, eigentlich ist das eine tolle Sache. Gell, früher, wenn jemand gesagt hat unter dem Märtyrer, ich bin Christ, dann hat er damit gesagt, ich gehöre 100% zu Jesus Christus. Und für das Bekenntnis sind Leute im Tod. Und sie haben sich nicht davon abbringen lassen, ich bin Christ. Aber weil das bei uns heute vielleicht eher abgegriffen ist und spannend ist, in der Bibel gibt es mehr Bezeichnungen für Christen, dass sie Sklaven sind, wie dass sie als Christen benannt werden. Ganz spannend. Und ich möchte gerne noch etwas Musik laufen lassen. Ich habe nämlich noch eine Frage gefunden, die ich euch gerne möchte stellen. Es ist die Frage vom Augustinus. Hat der Herr es nicht verdient, dich als seinen zuverlässigen Sklaven zu besitzen? Vielleicht könntest du, Tobias, so eine Minute Musik laufen lassen und versuche doch einmal, die Frage zu überlegen, vielleicht auch schon zu beantworten. Und ich mache dann den Schluss im Gebet. Das ist eine gute Frage, die der Augustinus da uns gestellt hat, Vater im Himmel. Und ich glaube auch, dass das nur jeder für sich selber kann beantworten. Jesus, wenn ich an dich denke, was du für uns tun hast und wer du für uns bist, wenn ich daran denke, was für eine Zukunft dass du parat hast für jeden Einzelnen, der zu dir gehört, dann weiss ich, wie meine Antwort auf diese Frage lautet. Und ich wünsche mir, dass wir alle das dürfen entdecken, die hier zum CCP gehören, wo Freunde sind von der Gemeinde. Ich wünsche mir aber auch, dass viele noch in Arbon und in der Umgebung dürfen entdecken, dass es nichts Größeres gibt, wie ganz dir Jesus zu gehören. Und wie herrlich und grossartig muss das sein, wenn wir alle sagen, und Herr, du hast auch Segen in unserem Leben. Du darfst uns brauchen für deine Absichten. Du darfst uns brauchen für deine königlichen Absichten, die du hast auf dieser Welt, in deinem Reich. Du darfst uns brauchen als deine Botschafter, als deine Repräsentanten. Und Menschen sollen an uns sehen, dass es einen grossartigen Herr gibt, wo nicht nur selber auf die Welt gekommen ist, sondern wo bis im Abschied gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen. Wir werden da Fortsetzung machen. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen und noch ein paar Fragen zu dem Thema. Und wenn ihr Fragen habt, wo ihr sagt, aber wie steht jetzt das in dieser Sache, gib mir die doch, dann kann ich die auch mit aufnehmen. Aber wir bleiben noch ein bisschen dran, weil wir sind alle eingeladen, Sklaven Jesu Christi zu sein. Amen.